Deutschlandfunk, der Tag.
Der Iran steht international unter Druck in diesen Tagen, nach dem Drohnen- und Raketenangriff auf Israel am vergangenen Wochenende. Und viel wird gerade wieder geredet über neue Sanktionen gegen das Land. Die EU und auch die G7 haben solche Schritte angekündigt. Viele Menschen im Iran selbst zeigen sich davon allerdings wenig beeindruckt.
Solange Israel nicht angreift, denke ich nicht darüber nach. Wenn sie angreifen, werde ich das tun. Aber bisher ist ja nichts passiert. Ich habe keinen sicheren Ort, keinen Schutz. An einen Gegenangriff denke ich daher nicht, denn ich habe keine Wahl.
Was bedeuten die Spannungen für den Iran jetzt? Und was würden auch neue Sanktionen bedeuten für die Menschen dort, für die Wirtschaft und auch für das Regime in Teheran? Unser Korrespondent analysiert das gleich für uns. Und Björn Höcke steht ab heute in Halle vor Gericht wegen einer verbotenen Nazi-Parole, die er mehrfach benutzt hat. Höckes AfD könnte in Thüringen bei der kommenden Landtagswahl kräftig zulegen. Mehrere Juristen haben jetzt untersucht, welche Gefahren auf das Bundesland zukommen, wenn autoritäre Parteien dort stärkste Kraft werden. Einer dieser Experten ist der Verfassungsblogger Maximilian Steinbeiß. Den hören wir in Teil 2 heute, alles an diesem 18. April 2024. Und auch das nochmal kurz zur Erinnerung. Wir gehen in diesem Jahr ins Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Es geht um den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information. Und wir hier bei der Tag freuen uns natürlich über jedes Vote auf deutscher-podcastpreis.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Spannungen zwischen zwei Ländern, das sagt sich immer so leicht. Zwischen dem Iran und Israel liegt aber gerade deutlich mehr in der Luft. Von Krieg ist da immer wieder die Rede, nach den 300 abgefeuerten Drohnen und Raketen am letzten Wochenende. Martialische Worte jetzt, vor allem aus der iranischen Führung, hier zum Beispiel der Außenminister.
Wenn das israelische Regime einen Fehler macht, wird die iranische Antwort dieses Mal nicht minimal, sondern unmittelbar und hart ausfallen.
Kriegsrhetorik aus Teheran. Wie kommt diese Anspannung an bei den Menschen im Iran, bei den Frauen und Männern, die dort leben und die jeden Tag arbeiten, Leute treffen und sich um ihre Familie kümmern? Unser Korrespondent Oliver Bemelmann beobachtet die Lage im Iran von Istanbul aus und er hat mir seine Sicht vorhin so geschildert.
Also es gibt aktuelle TV-Bilder aus Teheran, da sieht man viele Menschen auf der Straße, die gehen einkaufen, die Bilder zeigen so etwas wie Normalität. Und auch unsere Beobachtungen, die bestätigen das. Es ist nicht so, dass die Menschen jetzt panisch auf der Straße umherlaufen oder ihnen die Angst vor einem israelischen Angriff ins Gesicht geschrieben steht. Aber wenn man mal die ganz normalen Menschen anspricht und fragt, wie seht ihr das, dann ergibt sich da schon ein sehr unterschiedliches Stimmungsbild. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Die einen, die haben Sorge vor einem israelischen Angriff, sagen das auch. Sie befürchten, dass es sie treffen könnte. Eine Frau sagte uns, sie habe jedenfalls keinen Schutzraum, in den sie dann in so einem Fall gehen könnte. Eine andere Frau sagte, sie habe Angst, dass es dann ganz schlimm werden könnte, wenn es zu einem tatsächlichen Krieg kommt. Aber sie sagte auch, die normalen Bürger, wir sind machtlos dagegen. Es gibt auch kämpferische Stimmen, die gegen Israel und alle Feinde, die den Iran bedrohen, in den Kampf ziehen wollen. Und andere Menschen, die glauben gar nicht, dass es so einen Angriff oder einen großen Angriff auf den Iran geben könnte. Die machen sich nicht so viele Gedanken darüber und sagen, das Leben geht eigentlich normal weiter. Man muss allerdings auch dazu sagen, das Regime, das iranische, das verschärft zurzeit auch die Kontrollen auf den Straßen, beispielsweise gegen die Kleidungsvorschriften, gegen Kopftuchverstöße. Da gibt es und immer wieder in größeren Städten Polizeikontrollen, da werden auch Menschen abtransportiert und Beobachter vermuten, das könnte auch im Zusammenhang stehen mit der aktuellen Bedrohungslage. Man will damit auch die Angst schüren in der eigenen Bevölkerung und signalisieren, dass es, wenn es Proteste gegen die aktuelle Politik des Regimes gibt, dass dann auch hart durchgegriffen wird.
Wenn wir jetzt nochmal gucken auf diesen möglichen israelischen Gegenschlag, worauf bereiten sich die Menschen denn vor oder womit rechnet man im Iran?
Ja, man muss unterscheiden zwischen den Menschen, die, wie ich ja eben schon geschildert habe, gar nicht die Möglichkeiten haben, sich da groß vorzubereiten. Und auf der anderen Seite eben die iranische Führung. Und die gibt sich in den letzten Tagen sehr, sehr siegessicher, verschärft auch immer wieder den Ton und warnt vor einem möglichen Gegenschlag. Es gab ja am Mittwoch die große Militärparade oder den Tag der Militärparaden im Iran. Das war eine militärische Machtdemonstration. Da gab es große Aufmärsche mit tausenden Soldaten in fast allen Kasernen und Militärbasen des Landes. Und das ist ja auch eine Stärke der iranischen Armee, das scheinbar unerschöpfliche Personal. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 800.000 Mann unter Waffen stehen. Dazu gibt es noch eine Freiwilligenarmee mit 2 Millionen Mann. Also militärisch zeigt man, was man hat und was man kann. Präsident Raisi sagte am Mittwoch eben auch in einer sehr martialischen Rede nochmal, alle Kräfte sind bereit zu handeln. Sie warten eigentlich nur auf den Befehl. Und es gab auch Äußerungen aus der Militärführung, dass der Iran bereit sei, eine ganz neue Waffe möglicherweise einzusetzen, falls Israel angreift. Es ist ein bisschen unklar, was das sein könnte. Es gibt da Spekulationen über mögliche biologische oder sogar nukleare Waffen, aber das sind, wie gesagt, Spekulationen.
Oliver, dass da jetzt in Israel so drüber nachgedacht wird, über einen Gegenschlag nach dieser Drohnen- und Raketenattacke vom Wochenende, kommt das in Teheran überraschend? Ist das die Reaktion, diese allgemeine internationale Stimmung, die man jetzt erlebt? Ist das sozusagen, war das die erwartete Reaktion in Teheran?
Naja, ich glaube, dass die Führung in Teheran sich schon bewusst ist mit diesem Schlag am vergangenen Wochenende, dass da auch eine Reaktion kommen wird. Das ist ja immer Aktion und Reaktion. Das hat man mit Sicherheit einkalkuliert. Momentan sind es so zwei Seiten bei der iranischen Führung zu beobachten. Auf der einen Seite werden die Drohgebärden verstärkt, der Ton wird weiter verschärft, man zeigt militärisch, welches Potenzial man hat, um eben abzuschrecken. Gleichzeitig gibt es auch Warnungen an alle anderen Länder, die Israel möglicherweise unterstützen könnten, Israel eben nicht zu helfen, und auch Appelle an die USA, sich da rauszuhalten, damit es eben nicht zu einem ganz großen Krieg kommt. Also es ist schwer von außen natürlich einzuschätzen, welche Strategie die iranische Führung genau verfolgt. Aber dass sie das erwartet hat, dass es eine Reaktion Israels geben wird, ich glaube, davon kann man schon ausgehen.
Okay, jetzt haben wir diese Situation, in der jetzt auch noch die EU und auch die G7 weitere Sanktionen gegen den Iran ankündigen oder sagen, bestehende Sanktionen sollen verschärft werden. Welche Wirkung hat das im Iran? Wie kommt das an?
Also ich glaube, bei den normalen Menschen kommt das erstmal gar nicht großartig an. Wir haben auch, was die iranische Führung angeht, nicht viele Reaktionen darauf gesehen. Es gab eine Reaktion in Bezug auf diese neuen Sanktionen. Die iranische Führung hat die G7, die führenden Industriestaaten, vor weiteren Sanktionen gewarnt und auch gesagt, das würde die Spannungen in der Region nur weiter verschärfen. Ansonsten hat man da von dieser Seite bisher wenig gehört. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja schon seit längerer Zeit Sanktionen gegen den Iran seitens der EU. Die wurden ja auch im vergangenen Jahr wegen der iranischen Unterstützung des russischen Angriffskriegs nochmal verschärft. Und jetzt gibt's eben, was die Sanktionen angeht, nochmal eine weitere Eskalationsstufe. Das ist so der aktuelle Stand im Moment.
Und diese bisherigen Sanktionen, welche Wirkung haben die denn?
Naja, bestimmte Sanktionen, die haben schon ihre Wirkung erzielt. Die haben zu einer fortschreitenden Isolierung des Irans in Bereichen der Politik, des Sozialen, der Bildung und auch des Bankwesens beigetragen. Die haben auch dazu geführt, dass alle importierten Waren deutlich teurer geworden sind, dass bestimmte Produkte und Waren auch gar nicht mehr verfügbar sind. Die fehlen, beispielsweise medizinische Produkte. Vieles ist eben teurer. Das spüren natürlich auch die ganz normalen Menschen im alltäglichen Leben. Aber man muss auch klar sagen, die bisherigen Sanktionen durch EU und USA haben nicht die Wirkung erzielt, die sich die Länder vielleicht erwünschen, die die Sanktionen erhoben haben. Der Iran ist keineswegs international isoliert, nur weil EU und USA Sanktionen beschließen. Denn das bedeutet ja nicht, dass der Iran nicht mit anderen Ländern weiterhin Geschäfte macht. Der Iran ist seit Januar 2024 Mitglied der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sich ja als Gegengewicht geopolitisch und wirtschaftlich gegenüber dem Westen verstehen. Und die iranische Wirtschaft verlässt sich mehr und mehr auf China, Russland, auch afrikanische Länder, Venezuela, Nordkorea. Man macht sogar Geschäfte mit den Taliban in Afghanistan. Eben auch mit solchen Ländern, die mögliche Sanktionen durch die EU oder die USA umgehen können.
Wen treffen denn die aktuellen Sanktionen besonders? Und vielleicht auch diese Frage, wen treffen sie nicht?
Naja, ich habe es ja eben schon beschrieben, was bestimmte Waren und Güter angeht, die dann in den Warenhäusern fehlen. Das trifft dann schon die einfachen Menschen. Vieles ist teurer. Es wird auch im Falle einer weiteren Eskalation eine Hyperinflation für den Iran befürchtet. Das Regime, wie eben beschrieben, trifft es nur bedingt. Denn natürlich sind die Sanktionen ärgerlich für das Regime, aber auch kein gravierendes Problem. Denn, wie ich schon gesagt hatte, man macht ohnehin Geschäfte und Handel mit Ländern wie China, Russland und Nordkorea, die im Übrigen auch zu den größten Waffenexporteuren weltweit gehören. Das heißt, auch was die Sanktionen oder mögliche Sanktionen auf Rüstungsgüter betrifft, kann man da eben weiterhin mit anderen Ländern durchaus Geschäfte machen. Und von daher wird es das Regime nicht so treffen, wie man sich das vielleicht erhofft.
Das heißt, Oliver, wenn ich dich da richtig verstehe, es gibt jetzt keine großen Hindernisse für den Iran, weiter seine militärischen Fähigkeiten auszubauen, auch weiterhin Drohnen und Raketen herzustellen.
Naja, es wurden ja bei der Militärparade am Mittwoch zahlreiche Waffen gezeigt, auch aus Eigenproduktion. Beispiel die Kampfdrohne Kaman 12. Die kann bis zu 2000 Kilometer weit fliegen, könnte damit also auch Israel problemlos erreichen. Man macht eben auch Waffengeschäfte mit den Ländern, die ich schon genannt habe, und hat aber auch in Eigenproduktion gerade auch diese sozusagen diese Kampfdrohnen, die produziert werden, wo man von außen auch nicht genau weiß, wie viele davon überhaupt existieren. Experten gehen davon aus, dass, was die Raketen betrifft, der Iran über etwa 3000 ballistische Raketen, auch Langstreckenraketen, verfügt. Was die Drohnen angeht, sind die Zahlen allerdings unklar.
Oliver, kann es dann sein, dass diese Sanktionen, diese neuen Sanktionen, die jetzt geplant werden, dieser ganze internationale Druck, der da jetzt aufgebaut wird, kann das sein, dass das alles dem Regime in Teheran sogar noch hilft, weil dieser Druck von außen auch so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt?
Das ist ja ohnehin eine Strategie, die das Regime in Teheran fährt, dass man versucht, die eigenen, zumindest die regimetreuen Menschen im Land zu mobilisieren gegen den äußeren Feind, erstmal gegen Israel, aber auch gegen alle Länder, die Israel möglicherweise unterstützen, und da so eine nationale Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und die Sanktionen werden sicherlich dem Regime eben, wie beschrieben, nicht so schaden, wie man sich erhofft. Ob die Sanktionen dem Regime helfen, kann man schwer sagen. Aber sie werden das Regime jedenfalls nicht so sehr in Bedrängnis bringen, wie das von außen vielleicht erwünscht ist. Und werden möglicherweise eben dazu führen, dass das Regime im eigenen Land noch mehr die eigenen Anhänger mobilisieren kann.
Sehr interessante Analyse. Die Stimmung im Iran. Oliver Bemelmann beobachtet das für uns. Oliver, vielen Dank.
Sehr gerne.
Björn Höcke steht seit heute vor Gericht in Halle. Er muss sich verantworten, weil er mehrfach eine verbotene SA-Parole, eine Nazi-Parole also, benutzt hat. Dieses Verfahren ist natürlich auch deshalb interessant, weil genau dieser Björn Höcke Spitzenkandidat seiner AfD bei der kommenden Landtagswahl in Thüringen ist, am 1. September. Und viele Menschen in ganz Deutschland sehen mit Sorge, dass die Rechtsaußenpartei in Thüringen tatsächlich stärkste Kraft werden könnte. Immer drängender stellt sich da die Frage, was eigentlich einem Land und seiner Verfassung passiert, wenn autoritäre Parteien an die Macht kommen.
Wir sollten unseren Landtag in der Tat demokratiefest machen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Sagt zum Beispiel Astrid Rothe-Beinlich, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag in Erfurt. Aber demokratiefest machen, wie geht das? Mehrere Verfassungsrechtler haben in dieser Woche eine Studie dazu vorgelegt und sie geben den demokratischen Parteien in Thüringen mehrere Handlungsempfehlungen. Geleitet hat dieses Team der Verfassungsjurist und Publizist Maximilian Steinbeiß, Gründer der Internetplattform Verfassungsblog. Hallo, Herr Steinbeiß.
Hallo.
Herr Steinbeiß, wie groß ist denn die Gefahr, dass Rechtsextreme tatsächlich nach dem 1. September in Thüringen mitbestimmen können?
Also wir haben es ja mit einer autoritär populistischen Strategie zu tun, die nicht nur in Thüringen, aber eben besonders in Thüringen am Wirken ist und die auch jetzt schon zu beobachten ist, wie sie sich auswirkt auf die Politik. Und das wird noch viel mehr sein, der Fall sein nach der Landtagswahl. Und da geht es gar nicht nur darum, dass möglicherweise tatsächlich die Regierung in die Hände von autoritären Populisten gerät, sondern es geht auch darum zum Beispiel, dass die autoritären Populisten die stärkste Fraktion sein werden, womit dann bestimmte Rechte verknüpft sind. Es geht darum, dass sie möglicherweise mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag erringen, was dann auch nochmal viele Möglichkeiten mit sich bringt, die sie ausnutzen können und missbrauchen können zum Schaden der Verfassung und der Demokratie. Und das waren die Szenarien, die wir untersucht haben und aus denen wir eine Reihe von Handlungsempfehlungen an die Politik in Thüringen entwickelt haben.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, rechtsextreme oder autoritäre Parteien brauchen gar keine Regierungsbeteiligung. Sie können auch mit einem Drittel der Stimmen schon ordentlich was bewirken.
Also natürlich ist das Ziel die Regierungsbeteiligung. Natürlich potenziert sich die Zahl der Möglichkeiten, Schaden anzurichten in dem Moment, wo man tatsächlich ein Ministerium oder gar die ganze Regierung in die Hände bekommt. Aber es ist eben auch vorher schon der Fall, dass rechtlichen Möglichkeiten, die aus der Geschäftsordnung des Landtages hervorgehen oder aus der Verfassung, dann eben missbraucht werden können.
Können Sie uns da mal ein Beispiel nennen? Welche Institutionen sind da besonders anfällig?
Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Vorschlagsrecht, das die stärkste Fraktion hat, laut Geschäftsordnung des Landtages. Das ist nicht nur in Thüringen so, das ist überall so. Den Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten vorzuschlagen. Das ist also der Parlamentspräsident. Das ist eigentlich ein ganz unpolitisches und repräsentatives Amt, mit dem aber dann doch eine ganze Reihe von Möglichkeiten einhergehen, sozusagen den ganzen parlamentarischen Prozess zugunsten dieser Partei zu steuern und auch die Institution des Parlaments zu beschädigen. Und wenn diese Partei kann dann diesen Kandidaten vorschlagen, das heißt noch lange nicht, dass er gewählt werden muss, aber wenn er gewählt wird, dann könnte das enormen Schaden anrichten. Und es ist auch gar nicht so leicht, das Verfahren dieser Wahl so zu gestalten, dass das dann glatt durchgeht, diese Person nicht zu wählen. Weil in dem Moment, wo es um die Wahl des Landtagspräsidenten geht, ist der Landtag ja noch gar nicht konstituiert. Das ist die erste Sitzung des Landtags. Der muss sich durch die Wahl des Landtagspräsidenten erst konstituieren. Und es gibt sozusagen noch niemand, der diese Wahl leitet, sondern das ist der Alterspräsident, also der an Lebensjahren älteste Mitglied. Das war in den letzten Jahren auch immer schon ein Mitglied der AfD. Und es gibt auch da Erfahrung damit, dass dieses Amt auch schon missbraucht werden kann. Und dann, um dann sozusagen die Wahl auf eine Art und Weise zu steuern, die darauf rausläuft, dass dann eben auch der Landtagspräsident am Ende in die Hände dieser Partei fällt. Und da könnte man auch in der Geschäftsordnung noch mehr Vorkehrungen dagegen einbauen, als sie im Moment drin sind.
Was ist mit der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen? Das haben wir ja schon mal erlebt. Das kann durchaus eine wackelige Angelegenheit werden, durchaus auch immer anfällig für Störversuche von rechtsextremer Seite. Was ist da die Gefahr?
Also die Wahl des Ministerpräsidenten ist ja auch bei den letzten Malen immer schon sehr turbulent und krisenanfällig verlaufen. Auf 5. Februar 2020 wissen wir alle noch, da hat man gesehen, zu welchen Tricks eben dann die AfD in dem Fall gegriffen hat, um diese Wahl auf eine Art und Weise ablaufen zu lassen, die dann zur maximalen Blamage der Demokratie insgesamt geführt hat. Das ist deswegen auch besonders prekär, weil eben die Mehrheitsverhältnisse so schwierig sind. Also wenn der Kandidat für den Ministerpräsidenten eine klare Mehrheit hinter sich hat, dann kann da nicht viel anbrennen, dann geht das durch. Aber wenn es nicht der Fall ist, und das ist eben in Thüringen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder nicht der Fall, so wie beim letzten Mal auch schon, dann ist nach zwei gescheiterten Wahlgängen gibt es dann einen dritten Wahlgang, und wie der dann verläuft, ist umstritten. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Also in dem dritten Wahlgang ist es dann so, dass dann nicht mehr die Mehrheit der Mitglieder entscheidet, sondern die Person gewählt ist, die die meisten Stimmen hat. Das heißt, da reicht dann auch eine relative Mehrheit. Aber was das genau heißt, im Detail ist umstritten. Und das wiederum kann dazu führen, dass dann, wenn man sich auf eine dieser beiden Auslegungsvarianten, die es da gibt, festlegt, und diese Festlegung trifft der Landtagspräsident, von dem ich gerade schon gesprochen habe, dann kann das Ganze vor das Landesverfassungsgericht erstmal gehen und dann gibt es erstmal einen Prozess darüber, ob die Regierung, die da frisch ins Amt gewählt ist, überhaupt legitim ins Amt gewählt wird. Und das ist alleine ist schon eine Verfassungskrise. Und darauf, also das könnte passieren für den Fall, dass nur ein Kandidat in diesem dritten Wahlgang antritt, dass da Thüringen jetzt sehenden Auges drauf zusteuert.
Okay, da haben Sie jetzt schon zwei Schwachpunkte sozusagen genannt. Einmal die Wahl des Landtagspräsidenten und dann die Wahl des Ministerpräsidenten. Was schlagen Sie vor, um das sozusagen, um diese Verfahren sicherer zu machen? Müssen da Gesetze geändert werden?
Also im einen Fall, was den Landtagspräsidenten betrifft, würde ein kleiner Eingriff in die Geschäftsordnung reichen. Der war auch schon zur Debatte gestanden, konnte man sich nicht darauf verständigen in der jetzigen schwierigen Mehrheitssituation. Es gibt einen Beschluss des Ältestenrates, also des Gremiums des Parlaments, das dafür zuständig ist, die Geschäftsordnung auszulegen. Aber der hat sozusagen keine Bindungskraft. Und wenn man dann in der Geschäftsordnung festlegen würde, dass nach zwei gescheiterten Versuchen, einen Landtagspräsidenten zu wählen, alle Fraktionen das Recht haben, ihre Kandidaten ins Rennen zu schicken und nicht immer nur neue Versuche dieser stärksten Fraktionen, also sprich der AfD dann eben in dieser Konstellation, da zugelassen werden, dann könnte man das verhindern, dass sozusagen auf diesem Weg dann Obstruktion betrieben wird von diesem Alterspräsidenten. Das wäre diese Situation, was die Wahl des Ministerpräsidenten betrifft, wäre tatsächlich eine Änderung der Verfassung sinnvoll. Die wurde auch diskutiert im Landtag, jetzt in der letzten Legislaturperiode, konnte man auch zu keiner Einigung kommen. Wir haben einen Kompromissvorschlag gemacht, der eigentlich den beiden Seiten dieses Konfliktes, also der CDU auf der einen Seite und der Koalition auf der anderen Seite, sehr weit jeweils entgegenkommt und hoffen, dass das jetzt auf den letzten Meter da noch möglich macht, dass da doch wieder Bewegung in diese Diskussion reinkommt, die sehr festgefahren ist im Augenblick.
Sie sagen schon die letzten Meter. Ist das denn für solche Änderungen nicht eigentlich schon zu spät, wenn am 1. September gewählt wird?
Also es ist sehr spät, ohne Zweifel. Die Zeit ist sehr, sehr gering. Die Sommerpause steht bevor und der Wahlkampf steht bevor und die Neigung, sich überhaupt noch so auf gemeinsame Lösungen zu einigen, schwindet jeden Tag. Aber trotzdem ist es eine Frage des politischen Willens. Und wenn man erkennt, was da auf dem Spiel steht und wie dringlich die Situation ist und wie leicht auch vergleichsweise ein solches doch wirklich gefährlichen Szenarien abzuwenden wäre, dann ist meine Hoffnung schon da, dass sich alle Beteiligten an dieser Diskussion darauf besinnen, dass es ihre Verantwortung ist, da noch einen Riegel vorzuschieben, solange es überhaupt noch geht. Und wenn man den politischen Willen dazu hat, dann ist es durchaus noch möglich, auch eine Verfassungsänderung vor der Wahl noch über die Ziellinie zu schieben.
Herr Steinbeiß, Sie warnen ja in dieser Studie auch vor weiteren Schwachpunkten in den Institutionen, zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der wäre ebenfalls angreifbar. Sie nennen die Landeszentrale für politische Bildung, die leicht zu beeinflussen wäre von autoritären Parteien. Ich frage mich da, wenn man jetzt um diese ganzen Bereiche solche Mauern zieht, machen sich da demokratische Parteien nicht auch angreifbar? So nach dem Motto, wir zementieren das jetzt nach unserem Willen und ändern lässt sich das dann nicht mehr?
Nee, im Gegenteil. Also es geht ja darum, die Möglichkeit von pluralistischer Politik zu sichern. Es geht nicht darum, dass man sozusagen die eine Partei will irgendwas politisch und versucht es dann irgendwie so einzumauern, dass da noch nie wieder was dran geändert werden kann. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es geht darum, die Institutionen davor zu schützen, dass sie auf eine Art und Weise missbraucht werden, die dann ihrerseits darauf rauslaufen würde, dass nur noch eine Partei sich da durchsetzen kann. Und das zieht sich durch alle unsere Vorschläge durch. Das sind auch keineswegs so, dass diese Vorschläge jetzt nur alle vor dem Hintergrund dieser autoritär-populistischen Bedrohung Sinn machen. Also zum Beispiel unser Vorschlag, die Spitzen von der also die Polizeipräsidenten und den Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz. Die sind im Moment politische Beamte, die jederzeit ohne Angabe von Gründen in einstweiligen Ruhestand geschickt werden können. Dafür gibt es eigentlich keinen wirklich guten sachlichen Grund. Und es wäre auch ohne diese Konstellation, so wie sie in anderen Bundesländern auch ohnehin schon ist, eine sinnvolle Sache, diese beiden Ämter als ganz normale Lebenszeitbeamte auszugestalten, die abgeschirmt sind von der Möglichkeit, aus politischen Gründen ausgetauscht zu werden. Das ist nur ein Beispiel. Und es geht hier um die Absicherung der Demokratie und nicht um die Durchsetzung von bestimmten Politikzielen.
Jetzt wird ja im Herbst nicht nur in Thüringen gewählt. Gibt es denn ähnliche, ich sag mal, antidemokratische Einfallstore auch in anderen Bundesländern und in anderen Landesverfassungen?
Also ich glaube, dass die Situation in Sachsen genauso bedrohlich ist wie in Thüringen, auch vor dem Hintergrund der Umfragezahlen, die wir dort sehen. In Thüringen haben wir halt diese spezielle Konstellation, dass die Mehrheitsfindung so besonders schwierig ist. Aber es ist keineswegs so, dass irgendwie gerade jetzt die Thüringer Verfassung besonders anfällig wäre oder besonders verwundbar wäre. Sondern ich glaube, jedes Bundesland hat guten Grund und dringenden Anlass, sich seine Resilienz angesichts der autoritär-populistischen Gefahr, in der wir alle uns befinden, und auch nicht nur in Deutschland, sich um diese Themen zu kümmern und zu untersuchen, wo da mögliche Schwachstellen liegen, die man auch noch beseitigen könne, solange die Mehrheiten dafür noch da sind. Es wird immer schwieriger, je größer der Stimmenanteil und der Mandatsanteil der autoritären Populisten ist, dann solche Mehrheiten überhaupt noch zustande zu bekommen.
Sie beschreiben das ja als große Bedrohung. Was ist denn Ihr Eindruck als, jetzt vielleicht nicht nur unbedingt als Verfassungsjurist, sondern auch als interessierter Beobachter, wie sehr wird das alles als Bedrohung wahrgenommen durch die Wählerinnen und Wähler in diesen Bundesländern?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wir machen schon die Beobachtung, dass große Teile auch des politischen Spektrums sozusagen der Versuchung erliegen, das Ganze als einen ganz normalen Konflikt zwischen politischen Gegnern zu verharmlosen und sich so ein bisschen blind davor zu machen, mit welcher Gefahr wir es da tatsächlich zu tun haben. Was sehr lehrreich ist, ist der Blick ins Ausland. Also wir vom Verfassungsblock haben uns seit 2010 sehr intensiv mit dem Aufstieg, oder nicht mal mit dem Aufstieg, sondern mit der Praxis der Fidesz-Regierung in Ungarn unter Viktor Orban beschäftigt. Wir haben viele, viele Artikel da veröffentlicht von ungarischen RechtswissenschaftlerInnen, die das aus der Nähe beobachtet haben und analysiert haben und kommentiert haben, was da in Ungarn passiert ist. Und das Ergebnis, was wir jetzt sehen, spätestens seit 2022, ist, dass wir es da mit einem Regime zu tun haben, das mit demokratischen Mitteln nicht mehr realistischerweise von der Macht zu entfernen ist. Dadurch, dass sie alle verfassungsrechtlichen und institutionellen Stellhebel genau so eingestellt haben, dass das einfach nicht mehr passieren kann. Ohne dass da ein Staatsstreich stattgefunden hat, ohne dass irgendwelche politischen Gegner verhaftet worden sind, ohne dass irgendwelche Grundrechte suspendiert worden sind. All die klassischen Mittel des Autoritarismus haben da gar nicht stattgefunden und trotzdem ist das Ergebnis genau das Gleiche. Und das kann jeder Verfassung passieren. Keine Verfassung ist davor gefeit, ist so wasserdicht gebaut, dass sie da jedes solche Szenario ausschließen und vorbeugen kann. Aber es gibt Schwachpunkte, die das zumindest weniger wahrscheinlich machen. Und das ist unser Ansatzpunkt.
Die Landtagswahl in Thüringen im September und die möglichen Fallstricke für die Verfassung. Der Jurist und Autor Maximilian Steinbeiß hat uns das erklärt, Gründer der Internetplattform Verfassungsblog. Herr Steinbeiß, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Die Stimmung und die Lage im Iran und der Ratschlag von Verfassungsjuristen für Thüringen vor der kommenden Landtagswahl. Das waren unsere Themen in dieser Episode an diesem 18. April 2024. Und das komplette Paper der Juristen, das findet man übrigens auf verfassungsblog.de unter dem Stichwort Thüringen-Projekt. Der Tag@deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse, gern genutzt für Feedback aller Art. Im Team waren heute Theo Gers und Tobias Armbruster. Und wir sagen Danke und Ciao.